Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Ja, großer Gott, barmherzig, geduldig und gnädig bist du. Und dafür danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns Leben geschenkt hast, um teilzuhaben an deiner Herrlichkeit. Ja, danke für den Segen, dass wir zusammenkommen dürfen und singen dürfen und uns ermutigen dürfen. Und beten dürfen und uns deiner Gegenwart ja gewiss sein dürfen und bitten dich auch jetzt um deinen Segen, um deine Gegenwart in jedem Einzelnen von uns, dass du mir hilfst beim Reden und uns allen hilfst beim Hören auf dein Wort, auf das, was du uns sagen möchtest, dass du uns dadurch segnest, uns veränderst, uns bereicherst, ja, und du dich groß machst in unserem Leben. Darum bitten wir dich. Amen. Wir haben bei uns auf dem Balkon diese zwei Tomatenpflanzen stehen. Da sind jetzt die ersten Früchte gewachsen und die sollen auch noch reifer werden und es soll noch mehr wachsen. Und dafür brauchen sie Pflege. Und wenn Hanna und ich da jetzt unterschiedlicher Meinung wären, könnten sie nicht so gut wachsen. Oder wenn wir beide denken, ah, der andere gießt schon, würde vielleicht niemand gießen. Also irgendwie müssen wir uns absprechen, müssen das Gleiche für die Tomaten wollen, dass sie optimal wachsen. Was, wenn wir jetzt als ganze Gemeinde für diese Tomaten verantwortlich wären? 120 Leute, die versuchen müssten, dass die Tomaten optimal wachsen. Und was, wenn wir nicht nur für Tomaten verantwortlich sind, sondern für alles, was Gott uns als Gemeinde anvertraut hat. Wenn wir für das Ganze, alle zusammen, das ganze Gemeindeleben verantwortlich sind. Ich glaube, das sind wir und da brauchen wir dasselbe Ziel, dieselbe Orientierung, dieselbe Einstellung und jeder ist gefragt. Und wir schauen uns heute einen Text an, bei dem es darum geht, wie wir alle zusammen schauen können, wie der Segen, der da ist, weiter wächst. Und wie wir da alle zusammen in die gleiche Richtung unterwegs sind, wie wir da die gleiche Einstellung haben und was es heißt, uns dabei an einem gemeinsamen Oberhaupt, an Jesus, zu orientieren. Es geht darum, eine vollkommene Einheit zu werden. Der Text für heute steht in Philipper 2, Verse 1 bis 5. Und Paulus hat davor auch schon von Einheit geredet. Er hat gesagt, wandelt als Gemeinde gemeinsam würdig des Evangeliums, mit einem Geist und mit einer Seele. Aber dieses Thema ist für ihn noch nicht abgehakt. Es reicht nicht, was er bisher dazu gesagt hat. Paulus, alle zusammen nach dem Evangelium leben, wie soll das gehen? Dadurch sind wir doch nicht automatisch ein Geist und eine Seele. Wir denken doch viel zu unterschiedlich. Doch ich zeige euch, wie und weshalb ihr vom Evangelium her vollkommen eins sein könnt. Mit den Segnungen, die bei euch schon vorhanden sind, könnt ihr vollkommen eins werden. Und der Schlüssel dafür liegt in Jesus selbst. Mit den vorhandenen Segnungen könnt ihr durch Jesu Selbsthingabe vollkommene Einheit erreichen. Und so fordert Paulus die Philipper in Kapitel 2 jetzt zum zweiten Mal zu etwas auf. Und auch diesmal stellt er bei dieser Aufforderung eine Beziehung zu sich selbst her. Also was bei den Philippern passiert, das geht Paulus immer etwas an. Er trägt sie im Herzen. Und deshalb können wir auch in solchen Aufforderungen sehen und Einblicke bekommen in das Herz eines Apostels von Jesus. Was genau sagt er nun? Ich lese den Text einmal vor. Philipper 2, 1 bis 5. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, wenn es irgendetwas davon gibt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir sehen hier in Vers 1 die vorhandenen Segnungen, in den Versen 2 bis 4 die vollkommene Einheit und in Vers 5 Jesu Selbsthingabe. Diese drei Sachen. Also als erstes zählt Paulus Dinge auf, die durch Jesus möglich sind. Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Also ihr lieben Philippa, wenn ihr das durch euren Glauben an Jesus habt, ihr habt das doch, oder? Ich glaube, das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Durch Jesus habt ihr einige Segnungen in eurem Gemeindeleben. So, aber dann fragen die Philipper sich vielleicht, Paulus, was genau hat es jetzt mit diesen Segnungen auf sich? Was willst du uns damit sagen? Also diese Segnungen, praktizieren wir das in unserem Gemeindeleben? Oder wie kommst du da jetzt drauf? Und ja, ich glaube, dass Paulus sieht, dass die Gemeinde sich untereinander ermutigt und tröstet und so weiter. Aber er beschreibt hier nicht einfach das Miteinander in der Gemeinde. Und er nennt auch nicht irgendwie nur Oberflächliches oder das, was die Menschen von sich aus in die Gemeinde mit reinbringen. Nein, all diese Dinge bringt zuerst Gott durch sein Evangelium ins Leben der Gemeinde, ins Leben der Menschen. Also in Christus ermuntert Gott, spricht einem sein Heil und eine neue Identität zu. Aus Liebe tröstet Gott. Er tröstet diejenigen, die bei ihm Trost suchen. Über seinen Geist hat er Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und er hat herzliches Mitleid und Erbarmen. Also dieses gesegnete Gemeindeleben kommt von Gott, weil er uns im Evangelium von Jesus ermutigt, tröstet, Gemeinschaft anbietet und so weiter. Von ihm kommen diese Segnungen. Aber wenn er es schenkt, können auch die Philipper untereinander ihr Gemeindeleben damit prägen, sodass auch das hier drin steckt. Das gibt es doch bei euch, dass einer den anderen ermuntert, oder? Und es gibt es doch auch, dass ihr Gemeinschaft habt, bei der euch der Heilige Geist verbindet, oder? Und was genau sind das dann für Interaktionen? Es sind alles verbindende Interaktionen. Also immer geht jemand auf den anderen ein und verbindet sich irgendwie mit seiner Situation. Jemand ermutigt einen in seiner Situation mit dem, was Jesus ist oder tut. Das heißt, er denkt sich in den anderen rein und überlegt, welche Wahrheit über Gott ihm da jetzt weiterhilft. Das Zweite ist ähnlich. Aus Liebe tut oder sagt einer einem etwas, um ihm Trost zu geben, den er offensichtlich gerade braucht. Gemeinschaft des Geistes, Menschen lassen sich aufeinander ein, sie verbringen Zeit zusammen, arbeiten zusammen, machen irgendwas zusammen, wozu sie der Heilige Geist befreit hat. Und Paulus formuliert das hier ja jeweils als Möglichkeiten, wenn es das und das gibt, wenn es irgendwas solcher Art gibt. Und ich glaube, er beabsichtigt damit, dass wenn die Philipper das lesen, sie darüber nachdenken, gibt es das bei uns? Und sie dann aber zustimmen, ja stimmt, das gibt es bei uns. Ja stimmt, das andere auch. Und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass diese Dinge da sind, sondern es sind Möglichkeiten, die uns das Evangelium schenkt und nur das Evangelium schenkt. Und vor allem diejenigen, die diese Dinge praktizieren, werden wissen, dass sie da sind. Wer Gottes Segen mit anderen teilt, der weiß, dass dieser Segen da ist und weiß, welcher Segen das ist. Wer selbst intensiv am Gemeindeleben teilnimmt, der erlebt, wie Gott im Miteinander wirkt. Diese Menschen werden hier besonders durch Paulus' Aufzählung motiviert und angesprochen. Manch andere denken vielleicht, ist das wirklich eine Möglichkeit? Gibt es das bei uns wirklich? Auf jeden Fall könnte es das geben. Und ja, eigentlich sollte es auch geben. Aber weil sie es nicht aktiv praktizieren, sehen sie es vielleicht selber gar nicht. Und so glaube ich, beabsichtigt Paulus das hier vor allem. Er will zum Denken anregen, er geht selbst davon aus, dass die Segnungen da sind, dass sie im Gemeindeleben untereinander praktiziert werden aber vor allem, dass sie durch Jesus möglich sind. Überleg mal, was würde Paulus uns sagen? Und wie würde Paulus es bei uns formulieren? Also es müsste der Zusammenhang zum Evangelium erkennbar sein und es müsste zum Denken anregen, aber doch so, dass die meisten sagen würden, ja, das ist eine gottgewirkte Sache, die bei uns im Gemeindeleben vorhanden ist. Und da ist es echt schwer, weil Paulus hier nicht einfach Oberflächliches nennt und beschreibt, sondern irgendwie das, was die Gemeinde innerlich zusammenhält und innen drin prägt. Ich bin noch nicht so lange hier, aber für mich sind folgende Dinge vorhandene Segnungen, die uns als Gemeinde zum großen Teil untereinander verbinden. Wenn es bei euch Hunger nach dem Wort Gottes gibt, wenn die Bibel bei euch Autorität hat, wenn ihr betende Geschwister in euren Reihen habt, wenn Jesus als Herr und Heiland geglaubt und geliebt wird, wenn ihr gerne füreinander da seid, wenn es in euren Gruppen untereinander Freundschaften gibt und ihr da gerne Zeit miteinander verbringt. So macht damit weiter, nutzt das aus und baut es weiter aus. Wo Gott Segen gewirkt hat, ist das ein großes Geschenk. Und das ist so viel mehr als irgendeine Motivationsrede, wie im Sport oder im Unternehmen, im Sinne von, schaut auf das, was du erreicht hast. Oder du bist großartig und du kannst alles schaffen. Nein, hier geht es vor allem darum, wisse, wo es herkommt. Und dann hat es wirklich Bestand und ist wirklich gut. Ich weiß nicht, wer von euch den Film The Help kennt oder das Buch. Darf ich einmal sehen, ob das jemand gesehen hat? Okay, sind ein paar. In dem Film The Help arbeiten einige schwarze Hausmädchen für reiche, weiße Damen. In den 60er Jahren und die weißen Damen verbringen Zeit mit Kaffeerunden und Klatsch und Ratsch. Ihre Dienstmädchen schikanieren sie, wo sie nur können. Aber ihre Kinder vertrauen sie ihnen trotzdem an. Das wäre ihnen wohl selber zu lästig, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber die schwarzen Hausmädchen nehmen sich sehr gerne Zeit für sie. Und ein Satz, den die Hauptdarstellerin Abilene immer wieder den weißen Kindern zuspricht, lautet: Du bist schlau, du bist nett und du bist wichtig. Und das macht was mit den Kindern. Einen größeren Trost und weit mehr Ermutigung haben wir im Evangelium Gottes. Und wir wissen dabei, wo der Segen herkommt. Es gründet nicht auf dem, was wir sind oder tun oder eben auch nicht sind und nicht tun. Nein, es gründet auf dem, was Jesus getan hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung nimmt Gott diejenigen als seine Kinder an, die sich ihm anvertrauen. Und dazu muss man sich nicht einreden, schlau zu sein. Andere müssen einen nicht für wichtig halten. Und es geht auch nicht darum, immer nett gewesen zu sein. Jesus macht einen zu einem neuen Menschen, frei von Schuld. Und durch dieses Geschenk lässt Gott Segen entstehen, da wo seine Kinder zusammen nach dem Evangelium leben. Also wenn all diese Segnungen bei euch da sind, dann nutzt das. Gebt den Segen weiter, lasst Gott weiter wirken. Und daraus kann dann auch wachsen, dass ihr vollkommene Einheit lebt. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, vollkommene Einheit. Also Paulus hatte die Segnungen aufgezählt und dann sagt er in Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Ich freue mich über alles, was bei euch Gutes passiert. Und wie schön wäre es für euch und für mich, wenn ihr dann noch alle gleichgesinnt seid. Da wäre meine Freude voll ausgeschöpft. Und so fordert Paulus die Philipper dazu auf, erfüllt meine Freude. Gebt mir den größtmöglichen Grund, mich zu freuen. Aber Paulus geht es hier zuerst, glaube ich, nicht um seine eigene Freude. Was ihm am Herzen liegt, sind die Philipper. Aber er hat auch kein Problem damit, sie zu motivieren, indem er ihnen einfach sagt, wie sie ihm eine Freude machen können. Die Philipper können ihrem Paulus Freude bereiten, wenn sie alle zusammen Jesus nacheifern. Also ganz konkret, dass sie dieselbe Gesinnung haben und dieselbe Liebe haben, dass sie einmütig und eines Sinnes sind. Diese vier Dinge. Und das klingt ganz ähnlich wie in Kapitel 1, Vers 27, was wir letzte Woche hatten, wo es um das Feststehen in einem Geist ging und das zusammen mit einer Seele für den Glauben kämpfen. Aber hier sind sie nicht im Kampfmodus gegenüber denen, die Gott nicht kennen, sondern hier geht es darum, miteinander eins zu werden, ganz unabhängig von anderen, sondern einfach, weil man sich gemeinsam am neuen Oberhaupt orientiert und einen das so tief miteinander verbindet. Weil ein Volk mit so einem Oberhaupt wie Jesus hat allen Grund, sich ganz eng miteinander zu verbinden. Denn Jesus hat eine so große Liebe zu Sündern gezeigt, als er am Kreuz für seine Feinde starb, damit sie zu seinen Freunden werden können. Und so sollen auch die Philipper dieselbe Gesinnung haben. Die Gesinnung, das meint das Denken, aber nicht in allen Einzelheiten, sondern mehr so die großen Denkkategorien. Sie sollen gleich darüber denken, was ihr Lebensziel ist, wer sie geschaffen hat, wer sie vor Gott sind. In den großen Lebensfragen, die auch ihr Handeln und ihr Urteilen beeinflusst, da sollen sie gleich denken, weil Gott dazu eindeutig die Wahrheit gesagt hat. Und zweitens sollen die Philipper dieselbe Liebe haben. Dieselbe Liebe, die sie auch bei ihrem gemeinsamen Herrn gesehen haben. Eine hingebungsvolle, tätige und sich am Gegenüber freuende Liebe. Mit dieser Liebe sollen sie auch Gott und einander lieben. Und sie sollen einmütig und eines Sinnes sein. Wirklich was Neues sagt Paulus mit diesen zwei letzten Dingen nicht. Er verstärkt nur die Aufforderung zur Einheit. Die Philipper sollen auf das Gleiche ausgerichtet sein. Sie sollen dem Gleichen nacheifern. So weit, so gut. Aber Paulus will diesen Punkt klar gesagt haben. Er bleibt nicht dabei. Deshalb wird er jetzt noch klarer. Vers 3. So erfüllt meine Freude, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Um wirklich dasselbe zu wollen und gleich zu lieben, dürfen die Philipper nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun. Man könnte auch sagen, sie sollen nichts aus Egoismus und Geltungsbedürfnis tun. Der eigene Vorteil darf nicht an erster Stelle stehen. Wenn das der Maßstab für das Miteinander wird, werden sie Paulus keine weitere Freude bereiten. Sondern was sollen sie tun? Dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Sie sollen demütig sein und jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Und das beschreibt Paulus dann nochmal in Vers 4 mit anderen Worten. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und dieses Sehen auf, das meint das, worauf man seinen Fokus richtet. Das, wofür man sich am stärksten Besserung wünscht. Also man soll den Fokus nicht auf das Seine richten, das, was einen selbst betrifft, nicht auf die eigenen Bedürfnisse. Man soll nicht am stärksten für eine Besserung der eigenen Situation hoffen und arbeiten, sondern zuerst fragen, was hilft dem anderen? Wie genau stellt Paulus sich das jetzt vor? Kann das gehen? Oder sagt Paulus hier etwas, das, wenn man es ernst nimmt, völlig realitätsfern ist? Also weil niemand kann doch so leben und jeder muss einen Teil seines Tages damit beschäftigt sein, eigene Bedürfnisse zu stillen. Und ich will seine Aufforderung nicht zu leichtfertig erklären oder abmildern. Aber wir müssen genau überlegen, was Paulus hier sagt und was er sagen möchte. Zum Beispiel sagt er in Vers 4, ein jeder schaue auch auf das der anderen. Das heißt, es klingt, als gehe er davon aus, dass jeder grundsätzlich das Seine irgendwie im Griff hat. Man sich aber bewusst dafür entscheiden muss, auch zu schauen, was dient dem anderen. Und das ist immer der bessere Fokus. Und das heißt auch noch nicht, dass man immer bis zum Umfallen ich mich für den anderen aufreibe. Oder in Vers 3 sagt Paulus, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht. Das soll nicht die Motivation für das Handeln und Reden sein. Dass es einem selber nützt oder dass man vor anderen gut dasteht. Darum soll es uns nicht gehen. Sondern es soll uns darum gehen, was dem anderen nützt. Wie er insgesamt gut dastehen kann. Und wenn wir aber dabei beim dem anderen wichtig nehmen, gleichzeitig Segen erfahren und für uns auch dabei etwas Gutes bei rumkommt, können wir das auch dankbar annehmen. Und darum glaube ich, ist es immer eine Weisheitsfrage, wie viel man gerade von sich selbst geben kann oder wann auch mal eine Stunde der Not da ist, wo man längere Zeit alles geben muss. Für den anderen und zum eigenen Nachteil. Und da geht es auch um grundsätzliche Probleme, Prioritäten und um grundsätzliche Lebenshaltung. Mich hat da mal sehr die Einstellung von Roger Pugh, meinem Bibelschullehrer, beeindruckt. Und er sagt, er hält sich körperlich fit, er ernährt sich gesund, das alles aber nicht als Selbstzweck, sondern damit er besser dienen kann, damit er gesund ist, er mehr Kraft hat und er möglichst lange einen wertvollen Dienst tun kann. Also da ist wirklich bis in detaillierte Fragen der Lebensführung hinein durchüberlegt. Was kann ich dazu beitragen, dass ich mich mehr und besser für andere einsetzen kann? Und ein ganzes Leben der Hingabe, wenn man versucht, möglichst lange anderen zu dienen, kostet das weit mehr, ist das weit mehr Hingabe, als wenn man nur punktuell mal versucht, was Großes für den anderen zu reißen. Wenn die grundsätzliche Ausrichtung ist, ich will für den anderen das Beste, dann ist oft weniger geholfen, wenn ich da nur kurzfristig denke und ich all meine Kraft und all meine Zeit oder all mein Geld ich mit einem Mal verpulvere. Aber wenn ich nie auch mal über meine Grenzen hinausgehe, ich nie mich auch mal zurückstelle, dann lebe ich nicht den Willen Gottes. Dann enthalte ich anderen Segen vor, den Gott durch mich in ihrem Leben wirken möchte. Und so glaube ich, kommt aus der Fürsorge für den anderen automatisch der Bedarf, sich auch um sich zu kümmern. Andersrum funktioniert das nicht. Aus der Fürsorge für den anderen erwächst der Bedarf, sich auch um sich zu kümmern und nicht andersrum. Wenn die grundsätzliche Ausrichtung stimmt, passiert Folgendes. Du wirst schauen, dass du ein Leben führst, mit dem du anderen dienen kannst. Du wirst immer wieder Dinge tun für andere, die dich etwas kosten. Du wirst dabei dann aber mal merken, okay, hier habe ich zweimal zu viel gegeben, nee, hier habe ich einmal zu viel zu geben und konnte deswegen zweimal nicht das tun, was ich eigentlich hätte tun sollen und konnte zweimal nicht helfen. Oder okay, hier habe ich angefangen, dem anderen regelmäßig was abzunehmen. Habe das jetzt öfters gemacht, bin darin geübt, komm klar und okay, was geht jetzt noch mehr? Und so ist es ein Hineinwachsen in diese grundsätzliche Lebenshingabe für den anderen. Und hier bei dem, was Paulus formuliert, geht es auch nicht zuerst um das Tun. Paulus spricht hier zuerst die Gesinnung an, die innere Einstellung und Erwartungshaltung. Es fängt innen drin an mit dem Wirken Gottes in einem. Und das zeigt sich dann auch in dem Tun, aber es zeigt sich auch darin, wie wir miteinander reden, wie wir aufeinander zugehen, wie wir unsere Gemeinschaft verbringen. Und da geht es ganz viel um Interesse am anderen haben. Hab Interesse am anderen. Versuch, deinen Bruder, deine Schwester kennenzulernen. Achte sie höher, indem du einfach mal fragst nach der Familie, nach der Arbeit, nach ihrer Geschichte. Und manchmal heißt es auch, den anderen höher zu achten, indem man etwas von sich preisgibt. Diese Dinge sind nicht immer leicht, aber sie sind Teil von Selbsthingabe. Und Einheit geht nur durch Selbsthingabe. Das ist, was Paulus uns hier mitgeben möchte. Es geht nicht um eine Einheit um der Einheit willen, sondern eine Einheit, weil wir glauben, dass Jesus unser gemeinsames Oberhaupt ist. Und wenn wir als gemeinsames Ziel haben, ihm treu nachzufolgen, dann geht das nur, wenn man von eigenen Ambitionen ablässt. Ambitionen, die wir uns selbst ausdenken, die wir nicht von Gott in seinem Wort gesagt bekommen. Nachdem Paulus also beschrieben hat, was sie für eine vollkommene Einheit tun müssen, nennt er jetzt die Quelle, aus der das unaufhörlich sprudeln kann. Und obwohl sie die Segnung des Evangeliums schon haben, Vers 1, bleibt Jesus diese eine Quelle. Genau genommen ist es Jesu Selbsthingabe. Und da sind wir jetzt bei Vers 5 und dem dritten Punkt, Jesu Selbsthingabe. Und Vers 5 ist gleichzeitig die Überleitung zu einem der schönsten und prägnantesten Texten über Jesus, der sogenannte Christushymnus, den wir uns in 2 Wochen anschauen. Heute schauen wir uns nur Vers 5 an. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also Paulus hat zuvor eine bestimmte Art zu denken beschrieben und dazu fordert er jetzt nochmal auf, habt diese Gesinnung in euch. Diese Art zu denken soll euer Reden und Handeln prägen. Und die entscheidende neue Information, die ihr hier mitbringt, ist, das ist genau die Gesinnung, die auch Jesus hatte. Jesus, unser neues Oberhaupt, der uns so ein Leben anbietet und vorgelebt hat. Denn Jesus ist vollkommen Gott, aber er verzichtete darauf, seine Göttlichkeit in all seiner Herrlichkeit auszuleben. Er wurde Mensch, erniedrigte sich und ließ sich am Kreuz zu Tode bringen. Dafür wurde er von Gott erhört. Und Paulus schreibt hier nicht darüber, wie diese Gesinnung auch Jesu ganzes Leben durchzogen hat. Und er sagt auch nicht, dass Jesus sich so sehr hingegeben hat, um andere reich zu segnen. Aber das muss Paulus hier auch nicht groß sagen. Jesus hat seine göttliche Gestalt aufgegeben und wurde ein armer Mensch, der am Ende elendig stirbt. Eine größere Selbsterniedrigung kann es nicht geben. Und das vor Augen zu haben, ist für die Philipper so wichtig. Einfach zu sehen, wer dieser Jesus ist, was er getan hat und welche Gesinnung darin sichtbar wird. Das ist die Grundlage ihres neuen Lebens. Ohne das hätten sie all die Segnungen nicht. Wenn Jesus nicht alles aufgegeben hätte, was er ist und hat, bis hin zu seinem eigenen Leben. Sie hätten keine Versöhnung mit Gott und dadurch auch keine Grundlage für irgendeinen Zuspruch oder irgendeine Ermutigung von ihm. Sie hätten keinen echten Trost aus der Quelle der Liebe, keine Gemeinschaft mit Gott. Niemand, der sich so über sie erbarmt, wie es nur der allmächtige Gott kann. Jesu Selbsterniedrigung ermöglicht überhaupt erst den Segen Gottes in unserem Leben. Dadurch kommt all das in unser Leben. Und dann ist Jesu Selbsthingabe aber nicht nur die Grundlage, die das einmal möglich gemacht hat, sondern dann ist weiter die Quelle, aus der es unaufhörlich sprudelt. Wir müssen sehen, wer Jesus ist, müssen uns an ihm orientieren, in ihm bleiben, die Segnungen empfangen, die er schenkt. Wir müssen uns gegenseitig damit dienen und dann können wir nach und nach erleben, das verbindet uns. Wir halten immer mehr zusammen. Durch Jesu Selbsthingabe werden wir immer mehr vollkommen eins, weil uns dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe antreibt. Das kann nur in und durch Jesus passieren. Er schenkt Einheit. Und er hat die Grundlage dafür gelegt. Der Segen ist möglich, er ist vorhanden. Und mit ihm als Vorbild und Quelle wird er uns weiter verbinden, wenn wir uns gemeinsam ihm hingeben. Und das kann sich konkret bemerkbar machen. Zum Beispiel, wenn wir merken, wie der andere immer mehr so denkt, wie wir auch denken. Und das nicht durch einen äußeren Zwang oder durch eine aufgenötigte Gleichschaltung. Und auch nicht so, dass nur der andere sich uns anpasst, sondern dass wir beide unser Denken dem Denken Gottes anpassen. Wir uns dann aber beide freuen, wenn wir auch bei dem anderen sehen, ja, so wie du denkst, so wie der andere denkt, so denkt auch Gott. Also wenn wir uns aufeinander zubewegen, werden wir nicht zueinander finden. Da wird es immer Meinungsverschiedenheiten geben, unterschiedliche Vorlieben oder die Sorge, was denkt der andere über mich. Aber wenn wir beide zu Jesus kommen, uns ihm annähern, werden auch wir beide untereinander bessere Gemeinschaft haben. Und selbst wenn man bei dem anderen nicht dieselbe Orientierung vorfindet, als Nachfolger Jesu bist du aufgefordert, dich an Jesus zu orientieren. Und das ist dann eine Frage, die man sich manchmal stellt. Wer muss anfangen, auf den anderen zuzugehen? Warum beachtet mich der andere nicht? Wenn man dabei nur auf den anderen schaut, wartet man vielleicht lange. Wenn man auf sich schaut, sieht man vielleicht seine Ängste, seine komischen Charakterzüge, die von dem anderen möglicherweise nicht so wohlwollend aufgenommen werden. Man sieht seine bisherige Unfähigkeit, Kontakt zu knüpfen, oder man sieht die fehlende Sensibilität, die einem nie entgegengebracht wurde. Oder wenn man auf sich schaut, sehen manche vielleicht auch, dass man gut auf andere zugehen kann. Oder sie sehen und machen das einfach. Aber vielleicht stülpt man dabei dem anderen sich selbst über und ist gar nicht so sehr an dem anderen interessiert. Schaut man auf Jesus, bittet ihn um Hilfe, kann man Ängste überwinden. Man kann sein vorlautes Wesen zurückgehalten bekommen und andere Dinge erleben, bei denen man sich zurückstellt und den anderen höher achtet als sich selbst. Orientier dich an Jesus, schau auf ihn, bitte ihn um Hilfe und lerne von ihm. Wir werden immer weit hinter Jesus zurückbleiben, aber jedes Stückchen näher und immer an ihm orientiert führt zu Gutem. Es führt zu Einheit und Selbstlosigkeit. Und damit komme ich zum Schluss. Paulus sagte den Philippern mal, was sie alles Gutes in ihrem Gemeindeleben haben. Viele Segnungen von Gott, die sie miteinander teilen und die sie miteinander verbinden. Und auch in unserem praktischen Gemeindealltag erleben wir viele Segnungen Gottes. Siehst du sie auch und lebst sie mit aus? Wenn die Philipper die Segnungen selbstlos nutzen und weitergeben, wächst daraus noch mehr Segen. Sie werden immer mehr dasselbe Ziel vor Augen haben, immer mehr zur Ehre Gottes leben und dieselbe Liebe haben. Das ist erstrebenswert und es geht nur, wenn man den anderen höher achtet als sich selbst. Und auch das kommt aus derselben Quelle. Jesu Selbsthingabe, er hat alles gegeben. Mehr als wir uns vorstellen und erahnen können. Das ist unsere Grundlage als Christen und eine Quelle, aus der es weiter sprudelt. An ihm wollen wir uns orientieren. Mit seiner Hilfe wollen wir dem anderen das Beste geben. Amen. Ich lade uns ein, zu beten, in die Stille zu gehen. Ja, mit diesem Gott, der sich erniedrigt, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Lass uns danach gemeinsam das Vaterunser beten. Herr, wir danken dir für all das Gute, dass du in unserer Mitte wirkst. Loben und preisen dich dafür, dass wir das sehen und erleben dürfen. Und ja, du siehst auch die eher am Rand stehen der Gemeinde oder weniger Zeit haben für Gemeinde oder sich die Zeit nehmen und das vielleicht weniger sehen oder ja auch einfach Schwierigkeiten da sind und wir kämpfen, unser Leben zu führen, wie du es möchtest. Und Herr, ich bitte dich um deine Hilfe für uns als ganze Gemeinde, dass du dich hier verherrlichst, dass du uns den Mut gibst, die Liebe gibst zu dir und zueinander, eher zuzugehen und diesen Segen mehr zu entfalten zu lassen. Darum bitten wir dich. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast. Danke für dieses große Vorbild, für dein teures Geschenk. Lass uns das vor Augen haben. Ja, in allem, was wir sind und tun, in der kommenden Woche, zu Hause und auf der Arbeit und im Urlaub. Danke, dass du uns teilhaben lassen möchtest an deinem Segen, dass du voller Herrlichkeit, voller Freude, voller Wahrheit bist, voller Kreativität und du uns daran teilhaben lässt. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Lass uns doch auch zusammen das Vaterunser noch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und ich spreche euch den Segen Gottes zu, den er uns in seinem Wort zusagt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag. Bleibt gerne noch hier und setzt euch gerne auch noch mal hin für ein Postludium.